Ja, ich bin total dankbar und freue mich sehr, habe ganz, ganz viel Freude in meinem Herzen über die Anbetungszeit jetzt, über die Zeugnisse, über gestern Abend, weil ich sehe einfach, wie Gott zu uns spricht, wie seine Gegenwart da ist, wie er uns nahe kommt und wie er uns zeigt, wie er ist. Wir haben gestern Abend auch, wir hatten ja dieses Treffen, den sogenannten Raum der Begegnung. Und es war sozusagen das erste Mal unter diesem Motto jetzt. Wir wollen es natürlich zu einer guten Gewohnheit werden lassen, uns also immer am ersten Samstag im Monat zu diesem Gebet, zu dieser Gebetszeit, dieser Begegnung mit Gott zu treffen. Und da gibt's dann immer einen Impuls für die, die jetzt das noch nicht gehört haben, und Zeugnisse, auch dafür ist Raum, Anbetung und Gebet und das Gebet mit Schwerpunkt eben für die Kranken zu beten. Und ja, da haben wir also gestern Abend einen Anfang gemacht in dieser Weise. Wir hatten eine schöne Zeit miteinander. Und ich sag einfach mal, diese Impulse, die da kamen, und da zog sich ein roter Faden durch, wie ihr gleich sehen werdet. Das erste war, dass Elia die Einleitung machte und diesen Vers aus Lukas 4, Vers 18 zitierte, als Jesus in der Synagoge seiner Heimatstadt die Schabbatlesung machte. Er schlug auf und es war an diesem Schabbat die Stelle aus Jesaja dran. Und da hat er dann quasi gelesen: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Ach so, ich wollte noch vorher sagen, wir hatten also dieses eine Lied auch gesungen, was wir heute Morgen gesungen haben. Herr, zeig uns, wie du wirklich bist, ne? Ich weiß nicht, wie es anfängt, aber da kommt dieser Satz drin vor: Zeig uns, wie du wirklich bist. Erinnert ihr euch? Und dieses Gebet war einfach so vordergründig in mir. Und dann kam eben diese Stelle aus Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und so weiter. Und dann schaut er auf, als er fertig war mit der Lesung, und sagt zu den Leuten in der Synagoge: Heute ist diese Schriftstelle vor euren Augen erfüllt. Und das muss so ein richtiger Hammer gewesen sein, ja? So, hier stehe ich. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und ich hatte dann im Verlauf vom Abend noch kam mir eben auch noch mal eine Stelle aus Jesaja 53, auch mit dieser Bitte: Herr, zeig uns, wie du wirklich bist. Und dann kam Jesaja 53, 2 bis 5. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Ja, immer im Hinterstübchen behaltet, dieses Gebet: Herr, zeig uns, wie du wirklich bist. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, Heilung war ja dann auch so das Thema des Abends oder dieser Abende. Ich glaube, die meisten von uns gestern Abend doch irgendwie auch getroffen, ja, als ich das dann laut vorlas. Und dann kam noch ein dritter Impuls, der auch in diese Richtung geht, dass wir das Kreuz anschauen sollen. Und dass wir, ja, den anschauen, der das Kreuz erlitt. Und das Kreuz, in dem unsere Heilung und Rettung zu finden ist. Und zusammenfassend kann man sagen, Gott hat unseren Blick auf ihn gerichtet, auf seine unfassbare Liebe. Und das ist einfach auch das, was mir die ganze Woche so durchs Herz ging, ohne jetzt das Wochenende irgendwie so im Blick zu haben, aber das hat mich beschäftigt. Das kam wie so ein, am Anfang der Woche wie so ein Blitz, kam es mir in meine Gedanken, das Wort Gethsemane. Und dann habe ich geguckt und habe diese Stellen gelesen, wo dieser Abschnitt, als Jesus in Gethsemane war und betete mit seinen Jüngern und die schliefen dann ein und so weiter. Und dann dachte ich, das ist sehr zentral. Das ist ein Kerngeschehen, diese kurze Passage, ja. Und ich würde die gerne mit euch mal teilen aus drei Evangelien. Der Johannes beschreibt mehr eine ganz andere Dimension, ja. Aber das eigentliche Geschehen, das praktische Geschehen, was da ablief, das beschreibt der Matthäus, der Markus und der Lukas. Und das würde ich gerne mit euch mal lesen. Ist ein bisschen Text, aber diese drei Abschnitte. Und wenn wir das lesen, dann bitte ich euch mal, das wie einen Film vielleicht oder Bilder in euch zuzulassen. Ja, wenn wir diesen Text lesen, dass ihr euch das bildlich vorstellt, wie das war. Erstmal Matthäus. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut oder Grundstück, hieß es da in meiner Übersetzung, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Soweit aus der Sicht des Matthäus. Jetzt kommt Markus. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. In der Schlachter 2000 heißt es, und es erfasste ihn Grauen. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Und nur noch die Sicht vom Lukas. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Also er ging da öfter hin, ne? Ich habe dann in der Parallelstelle gefunden, dass er da jeden Abend hinging, dass er abends an den Ölberg ging, um da zu schlafen, unter freiem Himmel nehme ich an, aber eben auch um zu beten. Diesen Ort mochte er. Da hat er sich hin zurückgezogen. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, an diesen speziellen, wo er wahrscheinlich eben immer gebetet hat, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ich habe dann noch den Psalm 116 gefunden. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus den in dieser Nacht auch gebetet hat. Er gehört zu den Psalmen, zu den fünf Psalmen, die beim Passa als Lobgesang entweder gesungen oder gelesen wurden nach dem Mahl. Und auch wir wissen, dass die Jünger nach dem Mahl, nach dem Abendmahl, dem Besonderen, diese fünf Psalmen miteinander gesungen oder gesprochen haben. Das weiß jetzt nicht. An einer Stelle kann man das auch nachlesen. Sie sprachen den Lobgesang und da gibt es eine Anmerkung, wo es heißt Psalm 113 bis 118. Und da gehört der 116 dazu und da heißt es, Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen. Denn er hat sein Ohr zu mir geneigt. Darum will ich ihn anrufen mein Leben lang. Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war ganz elend, aber er half mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Fall. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Ja, diesen Psalm, das muss man sich vorstellen, den hat er kurz vor seiner Verhaftung gelesen. Kurz vor seiner Hinrichtung. Ich habe geglaubt, darum rede ich. Ich wurde aber sehr gebeugt. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten, alle seine Wohltaten an mir? Den Kelch des Heils, ja, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und er sagt, hat vorher noch gebetet, den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Ach Herr, ich bin ja dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Dir will ich Dankopfer darbringen und den Namen des Herrn anrufen. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. In den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in der Mitte Jerusalem. Halleluja. Also wenn man das unter dem Aspekt, diese Psalmen liest, weiß man, dass sie absolut prophetische Gebete sind. Und wenn Jesus diese Psalmen gelesen hat mit seinen Jüngern, dann war es Prophetie pur. Und dann hat sich alles das, was er da mit ihnen an Wort Gottes gesprochen hat, teilweise wenige Stunden danach erfüllt. Besonders bei dem Markus-Bericht fiel mir auf, dass da steht, Jesus graute und er war erschüttert. Jesus wurde bewusst in dieser einen Nacht, was detailliert auf ihn zukommen wird. Er wusste das deshalb so detailliert, weil wir später dann an seinen Verhaltensweisen und an seinen Worten sahen, dass er selbst dieses Detail des Hahnenschreis und wie oft Petrus ihn verleugnen wird, er wusste das. Und Gott hat ihm in dieser Zwiesprache, in diesem Abgleich in Gethsemane detailliert gezeigt, was geschehen wird. Und da graute ihn, weil er auch sah, dass er in die Hände von Gottlosen überliefert werden wird, die Gott verspotten werden. Also er hat nicht nur dieses Grauen gehabt um seiner eigenen Haut willen, ja, sondern weil er auch die Dimension sah. Wenn diese Leute anfangen, ihn zu verspotten, zu quälen, zu schlagen und eben zu foltern und dann dabei aber auch noch Gott ins Angesicht spucken, wortwörtlich, ja, tatsächlich, Da überkam ihn das Grauen, weil er auch wusste, was für ein Gericht diese Menschen treffen wird. So, jetzt möchte ich aber, bevor ich weitergehe, noch ganz kurz klären, was heißt Gethsemane? Weiß es jemand von euch? Das deutsche Wort dafür heißt so viel wie Ölpresse, Ölkelter. Das heißt, es war ein Olivengarten und es gab dort eine Presse für die Oliven, die unter hohem Druck gepresst wurden, damit das Öl rausfloss. Behaltet das im Hinterkopf. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Ich glaube, einerseits war die Absprache mit dem Vater da in Gethsemane wichtig, damit Jesus seinen Willen mit dem Willen des Vaters abgleicht. Aber andererseits auch, er wurde ja von einem Engel gestärkt, um sich bewusst zu machen, er hätte auch die Macht, in jeder Phase des Geschehens eine Wende zu erwirken oder zu bewirken. Er hätte das anders ablaufen lassen können. Ja, wir sehen das an diesen kleinen Situationen, als die dann der Judas dann kam, ihn zu verraten und eine Truppe gestellt bekommen hatte von den Römern und die Diener vom Tempel, von den frommen Juden, die hat er gestellt bekommen, um Jesus zu stellen. Und dann kam er also auf Jesus zu. Und Jesus kam eigentlich ihrem Handeln zuvor, indem er sagt, ich bin's, den ihr sucht. Lasst die gehen, die Jünger, ja. Tut denen nichts, ich bin's. Hier. In dem Moment, wo er sich stellt, wo er sich zu erkennen gibt, fallen sie um. Krass, oder? Das wirft sie zu Boden. Es ist doch seine Macht, mit der er ans Kreuz ging und nicht die Macht irgendeines Volkes oder irgendeiner Truppe, irgendeiner menschlichen Autorität. Er selber hat es entschieden. Er hat dann noch Petrus wieder, ist so impulsiv, schlug ja dem einen das Ohr ab, der wahrscheinlich Jesus packen wollte. Ich kann mir das genau vorstellen, wie das war. Dann ging Petrus da wutschnaubend dazwischen, sagte, das wird doch wohl nicht, der wird doch wohl meinen Herrn nicht irgendwie belästigen. Das kann nicht sein. Und der schrie auf und hielt sich den Kopf. Und Jesus setzt ihm das Ohr wieder an und heilt. In so einer Situation, ja. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, da kochten die Gemüter hoch in so einer Situation. Da blieb Jesus ruhig, heilte den erstmal wieder, seinen Feind, der ihn gerade festnehmen wollte, und sagte, hier bin ich. Und sagt zu seinen Jüngern, steck das Schwert weg. Lass es sein. Sollte ich das nicht? Sollte ich den Kelch nicht trinken? Ihr müsst es nochmal lesen. Die Details sind wichtig. Ja, das ist so, da ist nichts geschrieben, was nicht von Bedeutung wäre. Das ist Gottes Wort, ja. Da in Gethsemane, an dem Ort, wo das Öl unter hohem Druck aus den Oliven herausgepresst wurde, da entschied Jesus, was sein Herz wirklich wollte. Ich kann mir vorstellen, er war hin und her gerissen. Aus mehreren Gründen. Wie ich schon vorhin sagte. Nicht nur um seines eigenen Lebenswillen und der Qualen, die ihm bevorstanden, sondern auch, weil er das Gericht sah für die, für den, der ihn verraten würde, für die, die ihn peinigen würden. Weil er das sah. Und weil ihn das vielleicht am allermeisten schmerzte. Dass es für die kein Zurück gab. Es gab noch eine andere Situation im Leben von Jesus, die folgenschwer war. Auch so eine Prüfungssituation. Ja, das war die Situation in der Wüste. 40 Tage Fasten. Ja, er ging aufs Äußerste. Er machte sich total schwach. Er hatte keine Power mehr. Wenn man 40 Tage gefastet hat, ist man am Nullpunkt. Dann entweder hört man dann auf zu fasten und kommt ganz langsam wieder zu Kräften. Oder man tut es nicht und stirbt. Und in dieser Phase, in dieser Situation äußerster Schwachheit, tritt er dem Teufel selbst gegenüber. Und da erweist sich seine Göttlichkeit, weil er antwortet dem Teufel nur mit Gottes Wort, nicht mit Argumentation, mit dem Schwert des Geistes. Und er ist ohne Kompromisse, überhaupt nicht bestechbar und qualifiziert sich für diese 3 Jahre vor seinem Tod, für diese 3 Jahre des öffentlichen Auftretens und des Wirkens unter den Menschen. Das war eine harte Prüfung, das war sehr hart, aber es war eben, ja, der Einstieg in sein Wirken. Das ist auch eine interessante Reihenfolge, ne? Erst die Taufe, kommt die Taube, der Heilige Geist und dann die Prüfung. Oder das völlige Schwachwerden und dann die Prüfung. Und die Bewährung. Und dann gleich dieses Wunder in Kanaan, ne? Wo er Wasser zu Wein machte. Auch eine prophetische Handlung, wo es sicher nicht nur um den Gaudi ging bei der Hochzeit, sondern wo es auch um diese Verwandlung von dem Irdischen in Geistliches ging. Und Jesus hat bei beiden Prüfungen, ob in der Wüste oder in Gethsemane, er hat bei beiden sich für eines entschieden, eine ganz klare Position eingenommen. Und das war an der ersten Stelle, als erstes kommt die Liebe Gottes, die Liebe des Herz des Vaters uns gegenüber. Das ist allererste Priorität. Kein Ego, kein Selbstschutz und schon gar keine Selbstverwirklichung. Und er hat es nicht gemacht, weil er so autonom und Superman-artig daherkam, sondern in totaler Demut sich dem Vater unterordnend, seinen Willen mit dem Vater abgleichend, diese Haltung, keine Selbstbestimmung. Ja, das müssen wir uns echt verinnerlichen. Wie viele von uns und wie viele Christen hat es schon gegeben, die in Selbstbestimmung christliche Werte leben wollten? Mit Eigenwille. Und die Bibel genommen haben als Anleitungsbuch. Und es ging so daneben. Weil es das nicht ist. Wir brauchen den Abgleich mit dem Vater. Wir brauchen die absolute Unterordnung unter den Heiligen Geist, der uns, so fand ich jetzt ganz passend, was Raphael beschrieben hat, in diesen kleinen, scheinbar nebensächlichen Situationen zu fragen, Gott, was willst du? Was ist dran? Und manchmal sagt es Gott, ohne dass ich kapiere, was der größere Zusammenhang ist. Dann sagt er mir, tu das, erstmal nur einen Schritt, den nächsten sage ich dir dann, wenn wir soweit sind. Wir haben nicht immer den Überblick. Und dann machen wir Schrittchen für Schrittchen. Und hinterher sehen wir, Gott hat mich geführt. Und es war nur gut. Und in Gethsemane ging es um den Endkampf. Auch im Gegensatz zu der Wüstensituation. Da ging es, glaube ich, um diese 3 Jahre Wirken, die Bewährung dafür. Aber in Gethsemane ging es um den Endkampf, der über die Ewigkeit entschieden hat. Also hier war nochmal eine andere Dimension. Und weil er das geschehen ließ, weil Jesus sagte, okay, ich nehme diesen Kelch des Heils. Für ihn bedeutete es Qual und Tod Und für uns bedeutete dieser Kelch Heil. Und er nahm diesen Kelch des Heils. Und weil er das, ja, in Hebräer lesen wir auch, er sah das vor ihm Liegende, die Verheißung, und achtete die höher als den momentanen Wert des Existierens auf der Erde, des Lebens hier und heute und jetzt. Er hat die Werte anders gesehen. Er hat gesehen, die Ewigkeit ist wichtiger. Hat es vor Augen gehabt. Und im Johannesevangelium ist ja auch genau dieses Kapitel des hohepriesterlichen Gebets, also wo er für uns betet und für die nachfolgenden Generationen von Christen betet, wo er sein Herz auch offenbart. Das ist genau unmittelbar vor dem Verrat im Johannesevangelium. Interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es eines der Gebete war, die er da in Gethsemane auch gebetet hat. Weil Jesus diese Ölpresse, in die er da freiwillig reingegangen war, nicht scheute, weil er dem Druck standhielt oder nicht standhielt, ja, wie man es jetzt sehen möchte, weil er sich ihm aussetzte, dem Druck. Deshalb floss das Öl. Weil Jesus Ja gesagt hat zu diesem von Gott bestimmten Opfer. Und deshalb wurde diese Frucht für uns zu einem Strom. Zu einem Strom, der uns heute noch bis in alle Ewigkeit tränkt und durchflutet und Kraft gibt. Grundsätzlich ist das der Boden, auf dem wir stehen. Das ist der gedeckte Tisch, weil Jesus in diese Ölpresse ging und wirklich das Öl floss. Deshalb haben wir heute Leben. Und gleichzeitig ist Gethsemane auch ein Bild auf unsere ganz persönliche Läuterung. Also Jesus sagt, dass wir seine Nachfolger sein sollen, dass der Diener nicht größer ist als der Meister. Und dass auch wir Verfolgung leiden werden, und die fängt im eigenen inneren Kampf an. Die Verfolgung fängt da an, wo Geist und Fleisch widerstreiten, wo das Fleisch gegen den Geist streitet, in mir drin, wo dieser Kampf stattfindet, da fängt er an. Da fängt auch diese Verfolgung an, ja. Und das ist, das mündet letztendlich in der Hingabe, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater im Himmel. In meinen Gebeten werde ich immer wieder an diesen Punkt geführt, an dieses kleine Gethsemane. Nehme ich den Kelch oder nehme ich ihn nicht? Und ich fand es toll, wie das der Peter beschrieben hat. Er ging da auf die Situation jetzt nicht genauer ein, was das mit ihm persönlich machte, aber es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, zum anderen hinzugehen, versöhnliche Worte zu haben, nicht wütend zu werden oder nicht die Türe zuzumachen für Versöhnung und wegzulaufen, sondern das auszuhalten und den Weg zum anderen, zum Herzen des anderen wieder zu finden. Das ist Demütigung. Da wirst du manchmal ganz klein. Und Jesus ist diesen Weg zuerst gegangen in der Ölpresse. Er ist zuerst uns vorausgegangen, hat sich schlagen lassen, hat sich bespucken lassen. Hätte er nicht die Macht gehabt, den Soldaten, als sie ihn da so misshandelten, mit einem Wort den Boden unter den Füßen wegzuziehen? Hätte er nicht die Macht gehabt? Er hatte die Macht. Aber er hat Ja gesagt zu diesem Leiden. Und wenn wir das auch tun, dann werden wir Menschen des Friedens. Dann werden wir mit ganz schwierigen Menschen Frieden halten können, weil wir werden uns demütigen können. Wir werden stillhalten können, wenn man uns schlägt. Das ist nicht einfach. Es geschieht so schnell mit Worten, ne? Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich komme aus einer impulsiven Familie und da hat man schnell mal ein Widerwort gehabt und sich verletzt mit Worten. Wie schnell gehen da die Türen zu und nicht mehr auf? Und dann bleibt so ein bitterer Geschmack in der Beziehung. Oder man geht sich aus dem Weg. Deshalb, unser kleines Gethsemane findet täglich statt. Immer wieder. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich finde auch das als Bild für mein Leben sehr anschaulich, dass unter Druck Öl freigesetzt wird. Ja, also wenn ich mich dem nicht weglaufe vor dem Druck oder auch nicht gegendrücke, sondern tatsächlich es zulasse, was Gott mir zumutet. Er möchte seinen Heiligen Geist freisetzen in mir. Und Ströme lebendigen Wassers werden ausgehen aus eurem Leib. Und das bringt Frucht. Und immer wenn das geschehen soll, werdet ihr das merken daran, dass das Fleisch rebelliert. Dass der natürliche Mensch rebelliert und sagt, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das will ich nicht. Wo bleibt denn ich da auf der Strecke? Das geht nicht. Und dann fühlt man sich zu kurz gekommen oder man möchte den Weg nicht gehen einfach, ja. Aber diese Frucht, diese Ströme lebendigen Wassers, wie es auch genannt wird, die fließen eben nur, wenn wir das Fleisch nicht beachten, wenn wir dem natürlichen Menschen nicht mehr gehorchen. Er ist nicht mehr unser Maßstab, er ist nicht mehr unser Richtschnur des Denkens, sondern die Liebe Gottes. Ich fand es eine sehr, sehr schöne Thematik oder ich finde das eine sehr schöne Thematik für unsere Treffen, wenn wir uns samstagabends treffen werden, dass wir uns immer wieder auch zu diesen besonderen Zeiten, also nicht nur für die täglichen Herausforderungen, sondern auch zu solchen besonderen gemeinschaftlichen Events, wenn wir sagen, okay, wir wollen Gott suchen, wie er wirklich ist. Und wenn wir da ein liebendes Herz entdecken, dann kann das auch heißen, dass wir sein Mitgefühl in unser Herz bekommen. Und das tut manchmal sehr weh. Das ist oft sehr schmerzhaft, weil man die Tragweite sieht für andere Menschen, wenn sie nicht die Liebe Gottes erkennen oder kennen. Aber dann fangen wir an, rauszugehen. Dann beten wir, so wie gestern Abend auch gebetet wurde, für Arbeiter in der Ernte. Aber wir sind dann die Ersten, die loslaufen mit der Sichel oder wie auch immer, mit dem Erntekorb. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Und Angst war gestern Abend auch ein Thema in einem Gebet. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat diesen Kampf zuerst durchfochten und es hat ihn alles gekostet. Am Anfang meines Glaubenslebens dachte ich, na ja, der souveräne Gott, der ist da sicher emotionslos durchgegangen oder so. Aber ich habe mehr und mehr, je mehr ich in der Bibel forsche und im Neuen Testament auch die Details lese und sie nicht überlese, stelle ich fest, dass Gottes Herz genauso empfindet oder noch viel stärker Schmerz empfinden kann und dass Jesus wirklich gelitten hat. An Leib, Seele und Geist hat er gelitten. Auf der ganzen Ebene. In einer Dimension, wie ich es nicht könnte. Und ich bin so froh, wie er mit Petrus umgegangen ist. Weil er hat hinter die Front geguckt, ja, er hat in das Herz geguckt und hat das Herz von Petrus gesehen und hat die Hilflosigkeit gesehen, hat gesehen, der verleugnet ihn genauso wie jeder andere auch. Obwohl er vorher so beteuert hat, nein, Jesus, ich doch nicht. Und er hat ihn einfach aufgenommen wieder, ja. Petrus ist von Jesus ganz gesondert angesprochen worden hinterher, ja. Und er hat ihm Verantwortung übergeben. Und er hat ihm gesagt, komm, du hast eine Aufgabe, weide meine Lämmer. Es ist einfach, ja, das Herz Gottes ist so unglaublich liebevoll. Wenn wir also zusammenkommen zum Gebet, dann sollten wir uns diese Situation in Gethsemane auch immer wieder vor Augen halten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir wollen ja hier nicht irgendwie so ein Ambiente schaffen, Samstagabends, der besondere Gebetsabend. Ein Ambiente, was wir uns so vorstellen, wie sowas ablaufen muss, sondern wir wollen Gott finden. Und wenn er uns überrascht und wenn er uns schockiert und wenn es uns graut, was er uns zeigt, dann lass uns darauf eingehen. Weil es ist ein liebendes Herz, was dahinter steht. Und mit Menschen umzugehen, ist für Gott auch nicht leicht. Es ist kein Kinderspiel. Das kann nur Gott. Nur er kann das. Und deshalb lasst uns dann nicht bei dem Erschrecken bleiben, wenn wir in unserem kleinen Gethsemane sind, sondern wir wollen hören auf die Worte Jesu, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen.